Makellos. Ich möchte Sie heute zur Einladung auf eine kleine Reise in die Geschichte entführen. Wir schreiben das Jahr 1501 und befinden uns in Italien in der Stadt Florenz. Inmitten der Wirre nach dem Sturz der Familie Medici erhält ein junger Künstler einen bedeutenden Auftrag. Der gerade mal 26-jährige Michelangelo schließt einen Vertrag über die Anfertigung eines Kunstwerks von herausragender Qualität und Bedeutung ab. Die Aufgabe erscheint unmöglich. In nur 2 Jahren soll der Künstler eine gigantische Figur des biblischen David erschaffen. Die Zeit ist nicht das Einzige, was sich als problematisch erweist. Der Marmorblock, der ihm zur Verfügung steht, ist von minderer Qualität. Zwar einfach zu bearbeiten, aber durchzogen von Adern und äußerst empfindlich. Selbst die Proportionen sind suboptimal. Der Block war zwar sehr hoch, aber sehr schmal. Und zu allem Überfluss hatten sich bereits zuvor 2 ausgezeichnete Bildhauer an diesem Projekt versucht und waren daran gescheitert. Und zwar demselben Block, den Michelangelo jetzt vor sich hatte. Der junge Künstler beginnt dennoch mit seiner Arbeit. Gemäß seinem Vertrag, der seine Herangehensweise mit einem Ausdruck prägt, der im Vertrag enthalten war, mit Hingabe und Kraft. Und nach einem gewährten Aufschub von 1 Jahr vollendete Michelangelo im Jahr 1504 das Meisterwerk. Eine über 5 Meter hohe Skulptur, die heute als bedeutendstes Kunstwerk der Hochrenaissance angesehen wird. Auf die Frage, wie es ihm gelang, dieses makellose Meisterwerk aller Meisterwerke zu erschaffen, hat Michelangelo sinngemäß gesagt, ganz einfach. David war schon immer in dem Marmorblock enthalten. Ich musste nur all das entfernen, was nicht David war. Nun, warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Der Grund ist, dass ich mich vor sehr kurzer Zeit mal wieder selbst betrachtet habe. Eine Reflexion, eine Bestandsaufnahme, die jeder von uns regelmäßig vornehmen muss und auch vornimmt. Als Christ sollten wir gelegentlich innehalten, uns selbst und unser Leben betrachten und prüfen, ob wir da sind, wo wir eigentlich sein sollten. Vielleicht stehen wir dabei vor dem Spiegel, schauen uns selbst in die Augen. Vielleicht gehen wir spazieren an der frischen Luft oder nutzen die Ruhe zu Hause, um zu meditieren. Es ist notwendig, seine Fehler und Unzulänglichkeiten wahrzunehmen, um den kontinuierlichen Prozess des Wachstums am Laufen zu erhalten. Wir müssen unsere Schwierigkeiten analysieren, uns unseren Schwächen stellen und diese vor Gott bringen, damit er uns hilft, sie zu überwinden. Aber was, wenn uns nicht gefällt, was wir sehen? Was, wenn unsere Makel im Fokus unserer Aufmerksamkeit stehen und wenn es schwerfällt, das Gute zu erkennen, das Gott bereits in und mit uns bewirkt hat? Mir hat ganz und gar nicht gefallen, was ich gesehen habe. Ich habe nur den Marmorblock wahrgenommen. Ob wir nun innere oder äußere Faktoren betrachten, mit dem, was wir sehen, müssen wir in richtiger Weise umgehen. Was, wenn wir mit unseren Charaktereigenschaften unzufrieden sind? Wenn wir denken, unsere persönliche Entwicklung sollte schon weiter sein, als sie ist? Was, wenn uns manchmal der Mut fehlt, den wir eigentlich haben sollten? Und was, wenn uns manchmal die Freude fehlt, die uns eigentlich tragen sollte? Ich denke, dass jeder von uns ab und an den Punkt kommt, an dem die Wahrnehmung der eigenen Schwächen und Fehler, der äußerlichen Probleme und Sorgen uns erdrückt. Und das ist ein Fest für Satan, unseren Widersacher. Der wartet nur auf diese Momente. Er wird alles dran setzen, uns dazu zu bringen, in diesem Zustand zu verharren. Er will um jeden Preis verhindern, dass wir den Kopf heben, um uns unserer von Gott gegebenen Stärke besinnen und wieder voranschreiten. Aber das dürfen wir nicht zulassen. Ganz gleich, welches Problem bestehen mag. Egal, welche Umstände uns im Weg zu stehen scheinen. Mit dem Glauben Gottes und Jesu Christi in uns ist nichts unmöglich. Wir dürfen nicht daran zweifeln, dass Gott mit uns arbeitet. In Matthäus 21,21 lesen wir in der Schlachterbibel, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Bär sagt, heb dich weg und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Wenn wir also eine Selbstreflexion vornehmen, dann ist es wichtig, dass wir nicht bei unseren Fehlern verharren. Es ist von absoluter Notwendigkeit, dass wir das Gute sehen, was Gott bereits mit uns erarbeitet hat. Gott sieht in unser Herz. Er betrachtet aufmerksam und ganz genau, was in unserem Leben geschieht und was möglicherweise nicht stimmt. Und es ist natürlich richtig, dass wir uns mit diesen Dingen auseinandersetzen müssen. Manche Dinge, die wir nicht ändern können, müssen wir in Geduld ertragen und lernen zu akzeptieren. Und andere Dinge, wo wir in der Verantwortung sind, müssen wir gegebenenfalls ändern. Aber Gott sieht noch mehr in uns. Wie der junge Künstler Michelangelo seinen David, so kann Gott uns schon heute in Perfektion sehen. Er sieht uns bereits in seinem Reich. Es ist für ihn beschlossene Sache und niemand außer uns kann das verhindern. Gott sieht das Beste in uns und diesen Blick auf uns selbst müssen wir uns zu eigen machen. In diesem bewussten Moment, als ich mal wieder kein gutes Haar an mir sehen wollte, da kam mir Gott zu Hilfe. Er half mir durch meinen Bruder, einen der Geschwister aus unserer Gemeinde, der mich daran erinnerte, was in meinem Leben aber auch gut läuft. An all die Dinge, die wirklich funktionieren und vor allem an das, was in den letzten Jahren besser geworden ist. Das hat mir dabei geholfen, meinen Blick zu heben und meine Perspektive etwas zu ändern, um zu erkennen, wie Gott mich tatsächlich sieht. Er betrachtet uns voller Liebe, auch wenn wir fehlbare Menschen sind. Er kann unser Potenzial in Vollendung sehen, denn er hat es uns verliehen. Gott wird auf unserem Weg immer bei uns sein, uns niemals verlassen, solange wir ihn nicht verlassen. Seine Liebe für jeden Einzelnen von uns ist grenzenlos, denn er ist unser Vater. In Johannes 3,16 lesen wir, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewig. Das war aus der Schlachterbibel entnommen. Denken wir darüber nach und versuchen wir uns das vorzustellen. Wir alle haben Menschen in unserem Leben, die wir lieben. Ich weiß das, weil wir wahre Christen sind und als wahre Christen sollen wir unsere Geschwister lieben. In Johannes 13,34, das können Sie bitte aufschlagen, Johannes 13,34, können wir lesen aus der revidierten Lutherbibel 2017, lesen wir in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr einander lieb habt. Ist das immer einfach? Na, es kommt drauf an. Wenn wir einander nur an unseren Erwartungen messen, dann mag das sicherlich manchmal schwerfallen. Dann ist es einfach, von Geschwistern enttäuscht zu sein. Dann sieht man an den anderen nur die Dinge, die man selbst vielleicht als Makel empfindet. Wenn Erwartungen enttäuscht werden, dann mag man nicht nur in Frage stellen, ob der andere einen überhaupt liebt. Was noch viel schlimmer ist, dann ist man nicht in der Lage, seinen Bruder oder seine Schwester selbst zu lieben. Und genau dasselbe gilt für uns selbst, unser Verhältnis, unsere eigene Persönlichkeit. Natürlich müssen wir mit unseren Makeln uns auseinandersetzen und natürlich ist das manchmal ermüdend. Manches dauert einfach zu lang, wir verlieren die Geduld mit uns selbst und dann fällt es schon mal schwer, sich selbst zu lieben. Aber auch das gebietet uns Gott. Wir lesen das in Jakobus 2, Vers 8. Wenn ihr nun das Gesetz vollständig erfüllt, das Königliche, so wie es in der Schrift steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann tut ihr recht. Das war entnommen aus der Zürcher Bibel. Wir sehen an der Formulierung in diesem Bibelvers, dass der Maßstab der Liebe, die wir für unseren Nächsten haben müssen, die Liebe zu uns selbst ist. Und wenn wir nur unsere Fehler sehen, dann fällt es natürlich schwer, uns selbst zu lieben. Als mein Bruder mich ermahnt und erbaut hat, begann ich mir vorzustellen, wie Gott mich sieht, wie er mich ohne meine Fehler betrachten kann. Ich habe versucht, mich zu sehen, wie ein Vater mich sehen würde. Nun, das war natürlich leichter gesagt als getan. Schließlich habe ich keine Kinder, aber ich bin gesegnet mit Neffen und Nichten, eine ganze Rasselbande und es werden gefühlt immer mehr. Tatsächlich werde ich, so Gott will, dieses Jahr zum 7. Mal Onkel. Sie müssen wissen, als Onkel ist man so eine Art Superheld. Man bekommt hauptsächlich die guten Zeiten mit. Sicher, man muss auch das ein oder andere Drama am Leben meines Kindes mitmachen, hin und wieder mal eine Windel wechseln und das Kind umhertragen, um es zu trösten, wenn es sich wehgetan hat. Aber im Großen und Ganzen habe ich unsagbar viel Freude mit meinen Neffen und Nichten und ich hoffe, umgekehrt ist ebenfalls der Fall. Aber auch wenn es nicht meine eigenen Kinder sind, es reicht vollkommen aus, um sich die Perspektive Gottes uns gegenüber vorzustellen. Objektiv betrachtet scheinen Kinder alles andere als makellos zu sein. Sie brauchen ständig Betreuung, halten einen tagsüber auf Trab, nachts halten sie einen wach. Sie sind gefühlt durchgehend verschnupft, können sehr laut sein und machen sich und ihre Umgebung andauernd dreckig und schmutzig. Es ist anstrengend, sie umherzutragen, bis sie dann laufen können und es ist anstrengend, sie einzufangen. Und würde man nicht um Gottes Schutz wissen, dann müsste man in ständiger Sorge leben und praktisch jede Kante in der Wohnung mit Schaumstoff einkleiden. Aber was sehen wir wirklich, wenn wir diese kleinen Wunder Gottes ansehen? Nehmen wir nur ihre Makel wahr, sehen all das, was sie nicht können oder beurteilen nur das, was sie tun, aber nicht tun sollen? Nein, weit gefehlt. Wir sehen vor unserem inneren Auge ihr Potenzial. Ich denke, dazu ist jeder Mensch fähig, aber für uns als Christen gilt das in so einem besonderen Maße. Wenn ich meine Nichten und Neffen den Arm nehme, wenn ich mit ihnen spiele, tanze und lache, dann kann ich sehen, was Gott für sie geplant hat. Ich sehe sie vor meinem inneren Auge, wie sie ein Leben voller Freude führen. Ich stelle mir zum Beispiel vor, wie sie im Millennium aufwachsen. Wenn Christus endlich die Herrschaft der Menschen beendet hat und wir alle, sie und ich, dabei helfen, sein Reich hier auf Erden zu errichten. Ich kann sehen, wie sie unter Gottes gerechtem Gesetz erwachsen werden und aus erster Hand Gottes Wirken erfahren und wie sie vielleicht selbst eine Familie haben. Oder ich sehe sie im großen weißen Throngericht, wie sie von Gott auferweckt wurden, um ein Leben vollkommen frei von Schmerz, Leid und Trauer zu führen. Ein Leben ohne den Einfluss von Satan, ohne eine Gesellschaft, die nach trachtet, sie sich zu Untertanen zu machen. Ein Leben voller lächelnder Gesichter, ohne Masken, so wie es praktisch kein einziges Kind, was in den letzten 3 Jahren geboren wurde, bis jetzt erlebt hat. Ich erkenne sie als vollkommen makellos und das Beste daran ist, ich sehe dann mich, wie ich in der Lage bin, wie ich für sie da sein kann und wie ich in der Lage bin, ihnen Gottes Liebe näher zu bringen, weil Gott mich dann bereits zu einem Gottwesen verwandelt hat und in seine Familie aufgenommen hat. Die Familie, in die sie dann letzten Endes selbst auch aufgenommen werden. Und mit mir, mit uns, gemeinsam die Vollendung von Gottes Schöpfung zu bewerkstelligen. Ist das nicht eine wunderbare Vorstellung? Schlagen Sie bitte mit mir gemeinsam auf Philipper, Kapitel 2, Vers 15. Diesmal aus der Hoffnung für alle. Philipper 2, Vers 15, wo wir lesen, denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Wenn wir an unserer Selbstbetrachtung zweifeln, wenn es uns einmal schwerfällt, uns selbst zu lieben und wir im Spiegel nur den unvollkommenen, hässlichen Marmorblock wahrnehmen, weit entfernt von der Vollendung, die Gott uns zugesichert hat, dann halten wir inne. Machen wir uns bewusst, was unser Vater uns verheißen hat. Visualisieren wir, wie er uns sieht. Haben wir Zuversicht in den Prozess, mit dem Gott uns zur Vollendung führt und vertrauen ihm, sozusagen als unserem Bildhauer, dass er sein Meisterwerk vollenden wird, zur rechten Zeit und vollkommen unbeeindruckt von irgendwelchen widrigen Umständen. In Philipper 2,13 lesen wir, denn Gott ist es, der beides, das Wollen und das Vollbringen in euch wirkt, damit ihr ihm wohlgefallt. Es ist also unsere Pflicht, nicht aufzugeben. Ebenso wie Michelangelo mit seinen Auftraggebern, haben auch wir einen Vertrag mit Gott abgeschlossen, mit Hingabe und Kraft an unsere Berufung mitzuwirken. Und wir können sicher sein, dass Gott selbst mit aller Kraft und Hingabe daran arbeitet, unsere Berufung zu erfüllen, unsere Probleme zu lösen und unsere Wünsche und Erwartungen zu erfüllen, wenn sie in Einklang mit seinem Plan sind. Fassen wir also Mut und zeigen wir das auch. Schlagen Sie bitte mit mir auf Hebräer 12, Vers 12. Hebräer Kapitel 12 und Vers 12, ebenfalls aus der Hoffnung für alle, wo wir lesen, darum heißt es, stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden, bleibt auf dem geraden Weg, damit die Schwachen nicht fallen, sondern neuen Mut fassen und wieder gesund werden. Wir sehen also, dass unser Verhalten einen großen Einfluss auf unsere Geschwister hat, weil sie uns wahrnehmen, wie wir uns verhalten. Wenn wir uns also wieder einmal vom Moment, von den Umständen oder unseren Makeln erdrückt fühlen, dann machen wir uns klar, dass wir Kinder Gottes sind und dass unser Vater uns voller Liebe ansieht, uns dabei hilft, unsere Makel Stück für Stück abzutragen, um uns schließlich zur Vollkommenheit zu führen. Vollkommen nicht mehr in diesem Leben, aber schließlich in seinem Reich. Denn er ist es, der uns berufen hat. Er kann uns bereits sehen, wie wir makellos sein werden. Schlagen Sie bitte mit mir als letzte Bibelstelle auf Epheser, Kapitel 1 und Vers 4. Epheser, Kapitel 1 und Vers 4, diesmal entnommen aus der Zürcher Bibel 2007. Wo wir lesen, denn durch ihn hat er uns erwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe.